Ja, Günther hat es so schön gesagt. Das Thema, der Überbegriff ist eigentlich, dass es darum geht, mehr in die Anbetung Gottes zu kommen, noch mehr zu lernen oder sich bewusst zu machen, wer Jesus eigentlich ist. Ich habe halt jetzt kein Thema, wo ich anhand so biblisches Buch oder so durchgehe, sondern es ist halt ein Thema, wo es von mehreren Bibelstellen her beleuchtet wird. Also aber dürft trotzdem gerne immer nachblättern und nachschauen, ob das auch richtig ist, was ich euch erzähle. Es geht um die Gottheit Jesu. Es ist eigentlich ein Thema, das unter Christus sehr viel Streit hervorgerufen hat. Und die Christine hat zu mir gesagt, muss ich so ein Thema machen, wo immer so strittig war unter der Christenheit, wenn du es erst nur Bibelstunde machst. Und ich habe ihr halt gesagt, aber ja, es war zwar in der Vergangenheit unter Christus strittig, aber eigentlich ist es von der Bibel her klar. Und ich hoffe, dass wir uns nicht heute Abend darüber streiten, ob Jesus Gott ist oder nicht. Ich habe einiges vorbereitet wir werden das dann anhand von der Bibel beleuchten. Warum ist es eigentlich wichtig, dass Jesus Gott ist? Warum ist es wichtig für uns? Ich denke, es hängt unser ganzer Glaube dran, wie wir glauben. Es ist doch ein Unterschied, ob ich Gott habe, der sich für meine Schuld hinrichten lässt, oder ob ich jemand habe, der von Gott geschickt wird und der sich für mich also hinrichten gelassen hat, für meine Schuld gestorben ist. Das ist eine ganz andere Qualität von Beziehung. Ich denke, zu ersterem kann viel größeres Vertrauen wachsen, kann ein innerlicheres Verhältnis entstehen. Das ist ein ganz naher Gott. Der zweite, das ist, ja, zu Jesus vielleicht kann dann noch eher Beziehung wachsen, aber zu Gott, so als Überbegriff, ist es doch distanzierter, weil er ja einen Mittelsmann für mich braucht. Ich denke, dass hier die Beziehung nicht so innig sein kann. Also es ist wichtig zu wissen, dass Jesus Gott ist, weil da auch das mit meiner, weil da die ganze Beziehung zu ihm dran hängt. Ich habe uns das vielleicht noch mal hier in der Grafik versucht, irgendwie an der Grafik, wo es so bedeutet. Ja, ich habe das. Habe mir Gedanken gemacht und das hier auf der einen Seite ist das biblische Gottesbild und auf der anderen Seite ist es so Gottesbild, was heute so in viele Leute denken, dass es so ist, auch viele Kirchenchristen. Und das eine, also von euch aus gesehen links, soll halt bedeuten, dass Gott eigentlich ein Gott der Beziehung ist. Da ist Vater, Sohn, Heiliger Geist gleichwertig. Deswegen habe ich das immer Kreis gemacht. Und der zentrale Bibelvers für mich ist da der 1. Mose 1,26. Und Gott sprach: Lasst uns Menschen machen, ein Bild, das uns gleich sei. Das Bild, nach dem wir Menschen geschaffen sind, das hat was mit Beziehung zu tun. Gott ist Beziehung und wir Menschen sind eigentlich in die Beziehung geschaffen, in die Beziehung zueinander und in die Beziehung zu Gott. Und das ist auch, wenn Jesus für uns gestorben ist, für unsere Schuld sind wir eigentlich in den Kreis mit hineingenommen, in die Gemeinschaft. Wir sind zwar nicht Gott, aber wir sind in die Gemeinschaft, in die Beziehung mit hineingenommen. Da habe ich dann halt Beziehung ist Gemeinschaft und ist auch sich gegenseitig dienen. Und das andere ist so, dass viele denken, der Vater ist Gott, der Sohn ist mir strittig, nicht so ganz Gott. Manche sagen, er ist Gott oder er ist göttlich, aber er ist dem Vater untergeordnet irgendwie. Und der Heilige Geist, da sind sich ja auch viele strittig, ist er überhaupt eine Person oder ist er nur eine Kraft? Aber auch irgendwie untergeordnet. Und der Vater steht drüber. Und ich denke, dass auch so ein Gottesbild eher dann auch eine Gesetzlichkeit entstehen kann, weil es irgendwie eine Distanz also zu Gott darstellt, also zum Vater auf jeden Fall. Und, ja, und eine Religiosität. Ich habe jetzt verschiedene Bibelstellen, die mir durchgehen, an denen man sieht, dass Jesus auch Gott ist. Und da ist die erste Überschrift für mich: Jesus Christus wird Gott genannt in der Bibel. Und da habe ich als erste Stelle Johannes 1, die Verse 1 bis 3. Ich lese es mal. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Dasselbe war im Anfang bei Gott. Alle Dinge sind durch dasselbe gemacht und ohne dasselbe ist nichts gemacht, was gemacht ist. Hier in dem Vers wird Jesus als das Wort Gottes dargestellt und für uns Europäer ist es manchmal wunderlich. Ja, Wort Gottes, was heißt denn das? Jesus ist das Wort Gottes. Wenn man aber in der damaligen Zeit gelebt hat, ne, da war das, was bei uns mit Wort übersetzt wird, das griechische Wort, das heißt Logos. Und Logos kann man nicht einfach mit Wort übersetzen, das hat vielmehr auch Schöpfermacht, Schöpferkraft bedeutet. Das war also auch so eine göttliche Eigenschaft. Und was der Johannes eigentlich da zeigen will in den drei Versen, dass Jesus Gott ist. Oder Johannes 1,18: Niemand hat Gott je gesehen. Der Einzige, der Gott ist und am Herzen des Vaters wohnt, er hat Kunde gebracht. Hier sagt Johannes ganz klar: Jesus ist Gott. Johannes 20,28: Thomas antwortete ihm: Mein Herr und mein Gott. Oder Römer 9,4-5: Sie sind Israeliten, damit haben sie die Sohnschaft, die Herrlichkeit, die Bundesordnungen. Ihnen ist das Gesetz gegeben, der Gottesdienst und die Verheißungen. Sie haben die Väter und dem Fleisch nach entstammt ihnen der Christus, der über allem als Gott steht. Er ist gepriesen in Ewigkeit. Amen. Hier in dem wird Jesus nach der menschlichen Abstammung als Israelit gekennzeichnet, aber es wird auch genannt, dass er Gott ist. Titus 2,11-13: Denn die Gnade Gottes ist erschienen, um alle Menschen zu retten. Sie erzieht uns dazu, uns von der Gottlosigkeit und den irdischen Begierden loszusagen und besonnen, gerecht und fromm in dieser Welt zu leben, während wir auf die selige Erfüllung unserer Hoffnung warten, auf das Erscheinen der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Retters Jesus Christus. Jesus wird als Gott und Retter bezeichnet. 1. Johannes 5,20: Wir wissen aber, der Sohn Gottes ist gekommen und er hat uns Einsicht geschenkt, damit wir Gott, den Wahren, erkennen. Und wir sind in diesem Wahren, in seinem Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Johannes sagt hier auch wieder: Jesus ist der wahre Gott. Ich denke, eindeutiger geht es nicht mehr von der Bibel her. Jetzt als zweite Überschrift geht es darum, dass Jesus von sich selber behauptet, dass er Gott ist. Also es sind nicht andere, die das sagen, er sagt selbst. Johannes 5,16-18: Daraufhin verfolgten die Juden Jesus, weil er das an einem Sabbat getan hatte. Jesus aber entgegnete ihnen: Mein Vater ist noch immer am Werk und auch ich bin am Werk. Darum waren die Juden noch mehr darauf aus, ihn zu töten, weil er nicht nur den Sabbat brach, sondern auch Gott seinen Vater nannte und sich damit Gott gleichstellte. Markus 14,61-62: Er aber schwieg und gab keine Antwort. Da wandte sich der Hohepriester nochmals an ihn und fragte: Bist du der Messias, der Sohn des Hochgelobten? Jesus sagt: Ich bin es. Und ihr werdet den Menschensohn zur Rechten der Macht sitzen und mit den Wolken des Himmels kommen sehen. Ja, erstens, Jesus sagt: Ich bin am Werk. Das ist, mein Vater ist am Werk und ich bin am Werk. Das ist ja schon gehörig die Aussage, ne? So, dann, dass er sich über den Sabbat stellt, dass er sich Jude erkennen ja selbst, dass er sich mit Gott gleichstellt. Und was eigentlich eindrücklicher ist, dass Jesus sagt, ich bin es. Das ist auch wieder so eine Formulierung. Das Wort Jahwe im Alten Testament, das hat das Wort Ich bin mit drin, ne? Das Wort Sein. Und wenn Jesus sagt, ich bin es, da wussten die Hohepriester, die Gelehrte, das ist ein Hoheitstitel, ne? Ein Gottestitel. Oder wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, ich bin das Brot des Lebens, diese ganze Aussage, da steckt das Wort Jahwe drin. Damit sagt er auch, ich bin Gott, ich bin der Jahwe praktisch auch, ne? Und da kommen wir auch jetzt zu meiner nächsten Überschrift. Da geht es darum, dass die Apostel auch den Jesus als Jahwe des Alten Testaments erkennen. Weil ich merke oft, an vielen Stellen, wenn ich mit Leuten rede, wenn ich mit der Tante von der Christine rede, die ist halt sehr katholisch, ja, die kann überhaupt nichts mit Jesus als Gott anfangen, aber viele andere, mit denen ich rede, die würden noch sagen, ja, Jesus ist Gottes Sohn, aber wenn ich sage, Jesus ist der Gott des Alten Testaments auch, ne, der Jahwe, dann wird es kritisch, da können viele nicht mit. Und wie gesagt, da habe ich jetzt einige Stelle vom Alten Testament, wo eindeutig Jahwe benannt ist, und die Apostel beziehen das auf Jesus im Neuen Testament, also wo dann im Neuen Testament dieser Text zitiert ist und auf Jesus bezogen wird. Und da habe ich erstmal Jesaja 40, Vers 3. Es ruft eine Stimme in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg, macht in der Steppe eine ebene Bahn unserem Gott. Alle Täler sollen erhöht werden, und alle Berge und Hügel sollen erniedrigt werden. Und was uneben ist, soll gerade. Und was hügelig ist, soll eben werden. Denn die Herrlichkeit des Herrn soll offenbart werden. Und alles Fleisch miteinander wird es sehen. Denn des Herrn Mund hat's geredet. Hier steht immer das Wort Jahwe mit Herr. Was mit Herr übersetzt wird. Und dann Matthäus 3,3. Da erfüllt sich dann die Prophetie. Denn dieser ist, da geht es dann um Johannes der Täufer, ne? Denn dieser ist, von dem der Prophet Jesaja gesprochen und gesagt hat, es ist eine Stimme eines Predigers in der Wüste, bereitet dem Herrn den Weg und macht eben seine Steige. Hier in dem neutestamentlichen Text steht das griechische Wort Kyrios, und jeder weiß, dass es da die Ankündigung vom Herrn, dass da Jesus damit gemeint ist, ne? Dass Johannes Jesus den Weg bereiten sollte. Und da ist eindeutig Jesus mit gemeint. Oder Jesaja 6, Vers 5, da sprach ich, weh mir, ich vergehe, denn ich bin unreiner Lippen und wohne unter einem Volk von unreinen Lippen. Denn ich habe den König, den Herrn, den Herrn Zebaoth gesehen mit meinen Augen. Und dann Johannes 12, 39 bis 41 steht, darum konnten sie nicht glauben, denn Jesaja hat wiederum gesagt, er hat ihre Augen verblendet und ihr Herz verstockt, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit dem Herzen verstehen und sie sich bekehren und ihnen helfe. Das hat Jesaja gesagt, weil er seine Herrlichkeit sah und redete von ihm. Hier zitiert Johannes Jesaja-Texte, und es geht im Zusammenhang darum, dass die Rede Jesu abgelehnt wird. Und Johannes verdeutlicht praktisch, dass Jesaja von Jesus geredet hat und seine Herrlichkeit gesehen hat. Der Herr, den Jesaja in 6,5 gesehen hat, war nur Johannes Jesus. Anderes Beispiel noch, Psalm 68, Vers 19a. Du bist aufgefahren zur Höhe und führtest Gefangene gefangen. Du hast Gaben empfangen unter den Menschen. Dann wieder Neues Testament, Epheser 4, 7 bis 8. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben, nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und hat den Menschen Gaben gegeben. Psalm 68, bezieht sich auf Jahwe wieder und Paulus bezieht sich auf den Text in Epheser 4 und er schreibt ihn ganz klar wieder Jesus zu. Jesaja 8, 12 bis 15. Ihr sollt nicht alles Verschwörung nennen, was dies Volk Verschwörung nennt. Und vor dem, was sie fürchten, fürchtet euch nicht und lasst euch nicht grauen, sondern verschwört euch mit dem Herrn Zebaoth. Den lasset eure Furcht und euren Schrecken sein. Er wird ein Fallstrick sein und ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses für die beiden Häuser Israel. Ein Fallstrick und eine Schlinge für die Bürger Jerusalems, dass viele von ihnen sich daran stoßen, fallen, zerschmettern, verstrickt und gefangen werden. Für euch nun, also 1. Petrus 2, 7 bis 8. Für euch nun, die ihr glaubt, ist er kostbar, für die Ungläubigen aber ist er der Stein, den die Bauleute verworfen haben und der zum Eckstein geworden ist. Ein Stein des Anstoßes und ein Fels des Ärgernisses. Sie stoßen sich an ihm, weil sie nicht an das Wort glauben, wozu sie auch bestimmt sind. Das sind alles eigentlich Stellen, die uns sehr bekannt sind, immer. Und ich habe das oft auch so, dass ich das gar nicht so oder mir bewusst mache, dass ja im Alten Testament, da geht es immer um Jahwe. Und im Neuen Testament ist es dann Jesus. Ja, und hier auch noch was, was ich eigentlich sehr eindrücklich fand. In 2. Mose 17, Vers 5 bis 6 steht, der Herr sprach zu ihm, tritt hin vor das Volk und nimm einige von den Ältesten Israels mit dir und nimm deinen Stab in deine Hand, mit dem du den Nil schlugst und geh hin. Siehe, ich will dort vor dir stehen, auf dem Fels am Horeb. Da sollst du an den Fels schlagen, so wird Wasser herauslaufen, dass das Volk trinke. Und Mose tat so vor den Augen der Ältesten von Israel. Das war die Stelle, wo das Volk Israel mal wieder gejammert hat in der Wüste und gesagt hat, wir verdursten und so. Und Mose zu Gott gebetet hat und Gott halt ihm dann den Auftrag gegeben hat, er soll auf den Fels schlagen. Und in 1. Korinther 10, Vers 1 bis 4 steht dann, ich will euch aber, liebe Brüder, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen und alle durchs Meer gegangen sind. Und alle sind auf Mose getauft worden, durch die Wolke und durch das Meer, und haben alle dieselbe geistliche Speise gegessen und haben alle denselben geistlichen Getrank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Da ist für mich eigentlich auch das... Paulus da sagt, ich denke, er denkt auch an diese Situation, in der er das zitiert und sagt eigentlich, dass Jesus der war, der mit Mose mitging. Es ist auch für mich eindrücklich, weil ganz einfach Jesus ja sagt, niemand hat den Vater gesehen, aber ich habe den Vater gesehen. Und wenn Jesus den Vater, wenn nie ein Mensch den Vater gesehen hat, dann frage ich mich immer, wer ist der Gott, den Abraham, mit dem Abraham gesprochen hat, von Angesicht zu Angesicht, mit dem er gespeist hat? Wer ist der Gott, mit dem Mose von Angesicht zu Angesicht geredet hat? Oder hat Jesus gelogen? Also, da das für mich nicht in Frage kommt, dass Jesus gelogen ist, kann es ja nur Jesus gewesen sein, mit dem der Abraham gespeist hat und mit dem Jesus von Angesicht zu Angesicht geredet hat. Ja, und dann noch was, warum Jesus Gott ist. Er wird Herr genannt. Und wenn wir uns bewusst machen, der Name Herr wird ja nur für Gott verwendet. Herr, im Griechischen halt Kyrios, im Hebräischen Adonai, ist ein Hoheitstitel, ein Gottestitel. Römer 9, Vers 9 und 13. Denn wenn du mit dem Munde bekennst, dass Jesus der Herr ist, und deinem Herzen glaubt, dass ihn Gott von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet. Denn wer den Namen des Herrn anrufen wird, soll gerettet werden. Ist auch ein Zitat aus dem Alten Testament. 1. Korinther 12, 3. Darum tue ich euch kund, dass niemand Jesus verflucht, der durch den Geist Gottes redet. Und niemand kann Jesus den Herrn nennen, außer durch den Heiligen Geist. Und Lukas 6, Vers 5, und er sprach zu ihnen, der Menschensohn ist ein Herr über den Sabbat. Im Judentum war es so, dass das Sabbat für Jahwe da war. Und hier wird Jesus als Herr über den Sabbat genannt. Und das ist ja auch eindeutig, dass da Jesus dann der Gott praktisch des Alten Testaments ist. Auch es gibt noch viele, viele andere Stellen, die aussagen, dass Jesus Gott ist. Das war jetzt nur so ein kleiner Auszug draus. Vielleicht noch ganz kurz, um das zusammenzufassen, weil das waren unendlich viele Stellen, die ich dazu hatte. Also Jesus ist Gott, weil er mit dem Vater Wesens eins ist. Das steht in Johannes 10, 29 bis 30. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alles und niemand kann sie aus des Vaters Hand reißen. Ich und der Vater sind eins. Gott ist ewig, Jesus ist ewig. Offenbarung 1. Ich bin das A und das O, spricht Gott der Herr, der da ist und der da war und der da kommt, der Allmächtige. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen wie tot. Und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir, fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte und der Lebendige. Ich war tot und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit und habe die Schlüssel des Todes und der Hölle. Jesus wird Allmacht, Allwissenheit, Allgegenwart zugeschrieben, was nur Gott zugeschrieben werden kann. Jesus ist gnädig, heilig, sündlos, Liebe, ihm gebührt Anbetung. Das sind alles noch Dinge, wo es etliche Bibelstellen dafür gibt. So, das war jetzt der biblische Bezug zur Gottheit Jesus. Und jetzt will ich uns noch beleuchten, so was in der Kirchengeschichte, ganz kurz, wie sich die Leute gestritten haben und ein bisschen, was die über Jesus gedacht haben und was so heute so zeitgenössisch über Jesus gedacht wird, noch in der Kirchengeschichte. Damals gab es auch verschiedene falsche Ansichten über Jesus als Gott und das wurde in verschiedene Konzile behandelt. Und ich frage mich, ja, warum haben die nicht einfach geglaubt, was in der Bibel steht, frage ich mich heute als. Und ich denke, sie versuchten einfach die eigene Vorstellung, die sie von einem Gott haben, mit der Bibel in Einklang zu bringen. Und wenn man sich mal überlegt, ein Grieche aus der Antike, für den war ein Gott ein allmächtiges Wesen, ein Wesen, allmächtig, allgegenwärtig. Und eine Vorstellung, dass ein Gott, allmächtiges Wesen, Mensch werden kann, das war schwierig. Und was wir heute mit Dreieinigkeit umschreiben, dass Gott einmal als Vater da ist und einmal als Sohn, und dass es aber zwei verschiedene sind, das konnten Griechen nicht übereins bringen. Und da haben die halt das versucht, irgendwie gedanklich aufzulösen. Und da gab es halt eine Idee, da hat so ein Kirchenvater gesagt, ja, dass es halt so ist, dass Gott einmal halt als Vater erscheint, einmal als Sohn, aber es ist dasselbe, eine Person. Und das trifft sich ja nicht mit der Aussage von der Bibel, weil Jesus ja auch mit dem Vater kommuniziert hat und sich das als anderer darstellt. Ich meine, ich will uns nicht die Dreieinigkeit erklären, ich denke, wir können Gott nicht ganz erklären, weil dann versuchen wir Gott wieder in unseren Rahmen zu stellen. Ich denke, manche Aussagen von der Bibel müssen wir halt stehen lassen und müssen so hinnehmen. Wie gesagt, die haben es halt versucht zu erklären. Oder ein anderer Kirchenvater hat dann halt gesagt, Jesus war halt nicht Gott, er war ein Mensch, aber er ist von Gott sozusagen wie so adoptiert worden und ist mit göttlichen Eigenschaften ausgestattet worden. Und da gab es halt Streitereien. Ja, wie gesagt, ich denke, man kann Gott nicht mit unserem menschlichen Verstand begreifen. Wir dürfen oder wir sollten die Aussage der Bibel stehen lassen und dürfen nichts oder sollten nichts verändern, nur weil es dann besser in unsere Vorstellungskraft passt. Auch heute gibt es noch Ansichten über Jesus, die nicht mit der Bibel übereinstimmen. Was mir am meisten heute auffällt, ist, dass Jesus als ein gutes Vorbild gesehen wird. Als ein Mensch, als ein Vorbild, aber nicht mehr als Gott. Da im Islam ist er ein Prophet. Die Zeugen Jehovas erkennen Jesus auch nicht als Gott an. Manchmal wird auch nur die Gottheit Jesu betont und das Menschliche fällt weg. Das passiert auch. Und dann kommt man auch wieder zu kurz, weil dass Jesus auch wahrer Mensch ist, das sagt die Bibel auch, als er als wahrer Mensch gelebt hat hier. Ich habe uns mal jetzt noch eine Folie gemacht, die zeigt uns so drei zeitgenössische Ansichten über Jesus. Ich habe die ausgewählt, weil sie doch ein bisschen zerschrumpelt sind. Ich habe diese ausgewählt jetzt, weil ich doch das Denken von der heutigen Zeit geprägt hat. Und das eine ist Karl Barth. Gut, da kann ich noch sagen, da kann ich mit. Der sagt noch, Gott wird Mensch. Das habe ich so mit dem Pfeil nach unten dargestellt, ne? Dass Gott Mensch und versöhnt sich mit Mensch, ne? Für ihn war so die Aussage schon Gott mit uns. Und ich habe das jetzt so genannt, weil Jesus Gott ist, bedeutet mir etwas. Das habe ich jetzt so dargestellt, weil der andere unten drunter, dieser Bultmann, das irgendwie anders der behauptet. Ne? Der Bultmann war halt ein Knülsch, der halt auch gesagt hat, irgendwie die ganze Wunder und das alles in der Bibel, das kann man nicht mehr glauben, heute im Zeitalter, wo Elektrizität und sowas herrscht und im technischen Fortschritt und so verschiedene Theologen, die haben halt versucht, alles an der Vernunft zu messen, alles daran zu messen, ob wir Dinge heute noch so begegnen und da heutzutage niemand mehr übers Wasser läuft, kann das nicht wahr sein, das ist eine erfundene Geschichte und so haben die halt versucht, die Mythen aus der Bibel rauszufiltern und haben sich, ja, das nicht mehr entmythologisiere die Bibel und das Eigentliche, was dann noch übrig bleibt, das ist dann sozusagen Wort Gottes, das andere ist so irgendwie menschliches Beiwerk. Und dieser Bultmann hat dann halt irgendwie doch einen Spagat gemacht, innerlich denke ich, weil irgendwie braucht man ja Religion, braucht man irgendwas oder ist Christentum und hat dann halt diesen Spagat gemacht, weil er in meiner Existenz, also wenn er für mich was bedeutet, Jesus, dann ist er Gott für mich. Aber ich denke in Wirklichkeit so, der irdische Jesus, sagen die Theologen, also der Jesus, der vor 2000 Jahren hier auf der Erde gelebt hat, ich glaube nicht, dass er diesen Jesus als Gott bezeichnen wird. Er macht da also irgendwie innerlichen Spagat. Ich denke, das hat viele Theologen geprägt und die Theologen haben ja auch wieder die Menschen geprägt und so. Das kam ja da irgendwie in die Schule auch rein und so, ne? Und jetzt kommt der allerhärteste Theologe. Der macht noch größeren Spagat. Der heißt Paul Tillich. Der sagt jetzt, dass Jesus auf der einen Seite einen wahren Mensch nach dem Bild Gottes repräsentiert. Und also der Mensch, wie Gott ihn sich gedacht hat, den repräsentiert Jesus. Aber gleichzeitig lebt er auch, ist er in die Welt gekommen und lebt gleichzeitig unter den Bedingungen des gefallenen Menschen. Das ist so ein eigentlicher Widerspruch, den Jesus in sich auflöst. Und Erlösung ist bei diesem Tillich praktisch, dass er den Mensch wieder zu seinem wahren zurückführt, zu seinem wahren Sein zurückführt. Und das tut praktisch alles Übernatürliche, denke ich, rausfiltern und es gibt die, also da ist Jesus nur noch Mensch und Jesus ist Gott, ist fällt praktisch ganz weg. Na? Was bringt mir das jetzt? Auch ich habe uns das jetzt mal auch noch gezeigt, weil ich auf das hinaus wollte, dass ja Leute so denken oder so geprägt sind von dem Denken. Und wir wollen ja auch missionarisch sein, wir wollen zum Beispiel einen Outreach machen und da begegnen wir auch Leute und kommen hoffentlich auch mit Jesus ins Rede und so. Und mir ist eigentlich, ich habe es nicht dazu genommen, dass man dann sagt, um sich abzugrenzen vor anderen oder zu sagen, ja, das ist schlimm, wie die denken oder so, sondern einfach, um andere zu verstehen, warum sie so denken. Ich habe mir oft Gedanken gemacht, ja, ich kann eigentlich das verstehen. Ich habe vorhin eine Bibelstelle gelesen, man kann nur das verstehen, dass Jesus Gott ist durch den Heiligen Geist. Und ich habe, es gab Zeiten, da hatte ich es auch nicht verstanden, weil ich einfach nicht an Jesus geglaubt habe. Das heißt, er ist mir nicht begegnet. Wenn Jesus mir nicht geholfen hätte, dass ich an Glaube könnte, dann würde ich jetzt nicht zu ihm gehören. Und so geht es ja eigentlich draußen auch, die nicht zu Jesus gehörenden Leute so, dass die von sich aus auch nicht Jesus erkennen können. Und ich denke, wenn man es so versteht, woher das kommt, was sie glauben, kann man vielleicht, oder auch wenn man versteht, wer Jesus ist und ein bisschen auch vom Biblischen her so eine Argumentation hat, kann man auf die auch eingehen und vielleicht da auch eine Hilfe sein, jemand das mehr nahe zu bringen, sich da mehr Gedanken mal drüber zu machen oder vielleicht auch Neugierde zu wecken, mal die Bibel in die Hand zu nehmen und selber mal nachzuforschen, ja, stimmt das? Oder auch einfach mal zu verunsichern, jemand, um ihn tiefer ins Nachdenken zu bringen. Also mich hat es damals auch verunsichert, wie ich mit Christen zusammenkam, die über Jesus gesprochen hatten und die mir Sachen gesagt haben, die ich nicht gewusst habe. Ich habe mir dann halt die Bibel in die Hand genommen und habe halt gesagt, ich werde halt mal die Bibel ganz durchlesen, um die Christen zu widerlegen. Ich habe es auch gemacht, in einem größeren Zeitraum, habe die Bibel durchgelesen, aber sagen wir mal so, die Bibel hat an mich widerlegt. Ja. Aber eigentlich geht es darum, um zu wissen, Jesus ist Gott. Und es ist eigentlich das wichtige Zentrale, weil es uns einfach auch in der Anbetung, ich denke, wenn ich Jesus anbete in der Anbetung und sage mir das nochmal, ja, es ist wirklich Gott, weil ich denke, so eine Prägung, so eine kirchliche Prägung, die wir ja, die viele von uns haben durch unsere Kindheit, da wissen wir das zwar oft verstandesmäßig, dass Jesus Gott ist, aber gefühlsmäßig ist das oft bei mir oft auch nicht so, ne? Da gefühlsmäßig ist oft Jesus auch anders wie der Vater oder so. Nicht so ganz Gott, obwohl ich denke, man muss sich oft bewusst machen, Jesus ist wirklich Gott. Ja, das war's, was ich heute so vorbereitet habe und euch sagen wollte.